Kennst du so Leute wie den Peter? Peter hat schon dreimal seine Fahrprüfung nicht bestanden. Und jedes Mal gab es einen ganz guten Grund, warum es nicht geklappt hat. Beim ersten Mal war das Problem der Fahrlehrer. Ja. Der Fahrlehrer war einfach schlecht drauf an dem Tag. Er war so blöd zu ihm, er konnte die Prüfung gar nicht bestehen. Als das zweite Mal die Prüfung nicht bestanden hat, war das Problem die Verkehrsteilnehmer. An diesem Tag haben die Verkehrsteilnehmer sich aufgeführt im Verkehr. Kein Mensch konnte die Prüfung bestehen. Und am dritten Mal, als es nicht bestanden hat, wisst ihr, was da war? Es hat geregnet. Und zwar wie noch nie. Es hat so stark geregnet, da konnte man einfach die Fahrprüfung nicht bestehen. Außerdem findet er sowieso, man sollte Prüfung nur machen, wenn die Sonne scheint. Kennst du so jemanden wie Peter, der immer eine Ausrede hat? Später dann bei seiner Ausbildung ist er irgendwann mal rausgeflogen. Es lag aber am Chef. Der Chef war einfach zu dumm. Ja. Später dann hat er doch noch einen Job bekommen, aber auch den irgendwann musste er gehen. Aber es lag einfach daran, dass er viel zu gut war für diesen Job. Und als der Vermieter Peter dann irgendwann mal rausgeworfen hat, lag es natürlich an der Gier des Vermieters, nicht daran, dass er ab und zu mal die Miete nicht bezahlt hat. Schwierig, oder? Mit so Menschen zu leben wie Peter. Immer eine Ausrede für irgendwas. Aber mal ganz ehrlich, haben wir nicht alle auch so einen Peter in uns selber? Dass wir manchmal die Dinge wahrnehmen, wie sie gar nicht sind, dass das Wasser unserer Wahrnehmung ein bisschen gefärbt ist, ja, wie hier in diesem Gefäß, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, das ist ein bisschen grün gefärbt, es ist nicht ganz klar, wir nehmen nicht die Dinge wirklich so wahr, wie sie nehmen, sondern mit unserer Färbung, mit unserer Prägung, vielleicht von unserer Familie oder von unserem Umfeld oder einfach, weil wir halt gern uns entschuldigen, weil natürlich wir uns selbst gut darstellen möchten. Und es gibt so dieses Phänomen, dass wir Dinge verbocken und trotzdem uns immer wieder dafür entschuldigen. Und es gibt aber auch das andere Extrem. Es gibt Menschen, die sind gefärbt in ihrer Wahrnehmung. Alles, was negativ ist, beziehen sie sich auf sich. Und das Positive, was sie schaffen, ist dann rein Zufall. Da kommt eine Chefin von einer Zeitung zu ihrer Angestellten, sie ist Journalistin, und sagt, du hast diesen Artikel wirklich wunderbar geschrieben. Klasse. Ganz am Ende, an diesen letzten Sätzen am Schluss, könntest du vielleicht noch ein bisschen dran feilen. Und sie denkt sich nur, ich hab's gewusst, ich bin eine Niete. Ich kann das einfach nicht. 2 Wochen später kommt nochmal die Chefin zu ihr und sagt, du, der Artikel ist ja klasse, von Anfang bis zum Ende ein roter Faden, du hast alles klasse geschrieben. Und sie denkt sich nur, naja gut, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Das ist auch eine Färbung, eine gewisse Wahrnehmung, wie wir Dinge falsch verstehen. Und ich glaube, einer der trüben Wahrnehmungen, es gibt ja verschiedene Lebensbereiche, aber einer der Lebensbereiche, wo das immer wieder stark rauskommt, sind Beziehungen, oder? Wenn du mit jemandem streitest oder eine Diskussion führst, dann merken wir manchmal oder auch nicht, wie gefärbt wir sind. 25 Ehepaare wurden mal gefragt darüber, was sind denn die Themen, worüber ihr euch streitet? Was sind die Themen? Und die haben das dann alles aufgeschrieben und dann kamen verschiedene Sachen raus, wie zum Beispiel, ja, mein Partner verbringt viel zu viel Zeit mit seinem Hobby. Oder der Partner räumt nie seine Sachen auf. Er ist viel zu lange bei der Arbeit. Er hält sich nicht an Absprachen. Oder Uneinigkeiten in der Erziehung der Kinder. Das waren diese Themen. Und dann wurden diese 25 Ehepaare getrennt voneinander gefragt, was denn jetzt das Problem ist bei diesem Thema. Und beide berichteten ganz unterschiedlich und sie waren sich eigentlich nur in einer Sache einig. Das Problem liegt beim anderen. Ja, also A behauptet, die Handlung von B ist das Problem, weil B das falsch sieht, falsch analysiert. Ja, und überhaupt, wie kann man nur so denken? Und A könne sich einfach nicht in die Lage von B reinversetzen. Alles hat angefangen, als A anfing, die Sache zu kritisieren. Und A sieht es dann genauso andersrum. Und schließlich kam Folgendes raus, das Gegenüber, haben beide gesagt, hat angefangen mit dem falschen Verhalten oder Kritik. Und das eigene Verhalten ist total legitim und nachvollziehbar. Und natürlich habe man in der ganzen Diskussion immer nur das Wohl der Kinder im Blick und das Wohl der Familie. Und wenn man mal zu emotional wird, dann kann man ja immer noch sagen, es war der Stress. Und der kam natürlich nur daher, weil der andere angefangen hat, so zu reagieren. Ich meine, ich wollte ihn eigentlich ja nicht verletzen. Kennst du das? Wir malen uns gern die Welt, wie sie uns gefällt und wir finden dann gute Argumente für unsere Gefühle, für unsere Handlungen und begründen es dann auch ganz gerne. Und die Frage ist ja, wie kann in meiner trüben Wahrnehmung, die ich manchmal so habe, wie kann da klares Wasser reinkommen? Wie könnte ich was bekommen in meinem Leben, damit ich die Dinge besser sehen kann und bessere Entscheidungen treffen kann? Und wie geht es eigentlich und wie kann Gott mir dabei helfen? Darum geht's. Wie kann Gott mir dabei helfen? Und wir brauchen dafür doch Orientierung. Wir brauchen Werte, auf die wir uns verlassen können. Wir brauchen auch Inspiration, damit wir mutig vorangehen. Wir brauchen Charakter und Weisheit. Und wir brauchen auch so ein Fundament, auf das ich mich stellen kann und einigermaßen sicher bin, wenn ich mich jetzt darauf verlasse, ja, dann trägt mich das auch in dieser Entscheidung, in diese Richtung. Und das Fundament in diesem komplexen Leben, das ich gefunden habe, was mir wirklich hilft, und ich glaube vielen anderen auch, ist tatsächlich Jesus. Jesus Christus selbst. Und die einzig verlässliche Quelle, die wir letztlich haben für unseren Glauben an Jesus Christus, ist die Bibel. Die Bibel erzählt diese weltumspannende Geschichte von Gott mit uns Menschen und Jesus spielt dabei die Hauptrolle. Und diese Worte der Bibel sind wie klares Wasser, die uns helfen, Dinge wahrzunehmen und gute Entscheidungen zu treffen. Ich weiß jetzt nicht, was deine Haltung und Perspektive gegenüber der Bibel ist, ja, wie du da, vielleicht bist du total kritisch und sagst, wie kann man nur denken, dass die Bibel heute klares Wasser einem gibt. Ich möchte vorab mal sagen, die Bibel ist viel besser als ihr Ruf. Und ich möchte es heute auch ein bisschen erklären. Und ich möchte heute darüber sprechen, was ist die Bibel eigentlich für ein Buch? Was ist es für ein Buch? Und wie hat Jesus denn anhand dieser Worte Klarheit gefunden für sein Leben? Jesus steht in der Mitte des christlichen Glaubens. Wie hat denn er das gemacht? Und dann drittens, wie können wir das heute? Wie können wir heute von Jesus lernen, Klarheit auch für uns zu bekommen? Also zuerst einmal, was ist denn die Bibel für ein Buch? Wenn sie so ein Wasser ist, muss ich ja verstehen, was sie für ein Buch ist. Die Bibel ist nicht eines Tages vom Himmel gefallen, so, ja? Oh, da ist die Bibel, ja? Und dann kam jemand und hat sie gefunden und hat gesagt, hey, schau mal, hier ist sie. Ja, so ist es bei dem Buch Mormon anscheinend passiert von den Mormonen. Da kam ein Engel, der hat dem Joseph Smith, glaube ich, hieß er genau, hat ihm diese goldene Tafel gezeigt und gesagt, schau mal, jetzt sind sie da, ja, und dann war das Buch Mormon da. Die Bibel ist auch nicht entstanden von einem geistlichen Inspirierten, der innerhalb von ein paar Wochen diese ganzen Worte niedergeschrieben hat, wie es bei manch anderen religiösen Büchern ist. So ist die Bibel nicht. Sie ist auch nicht so ein Ratgeber, 40 Tipps für die Entscheidung in deinem Leben. Nee. Sie ist kein Handbuch, sondern die Bibel erzählt die schönste, atemberaubendste, unglaublichste und wahrhaftigste Geschichte aller Zeiten. Eine Geschichte nicht im Sinne von fiktiv, sondern eine Geschichte von Gott, die in unserer Geschichte wirklich stattgefunden hat. Der anglikanische Bischof und Theologe N.T. Wright schreibt zur Bibel Folgendes. Er sagt, es ist ein großartiges Buch voller großartigen Stories und großartiger Charaktere. Die Charaktere haben großartige Vorstellungen, nicht zuletzt von sich selbst, und machen große Fehler. Das Buch handelt von Gott, von Gier, von Gnade, von Leben, Lust, von Lachen und Einsamkeit, von Geburt, Anfängen und Verrat, von Geschwistern, Streitigkeiten und Sex, von Macht, Gebet, Gefängnis und Leidenschaft. Und bisher rede ich nur über das Buch Genesis. Also über das erste Buch der Bibel. Wow. Ich weiß, wer die Bibel liest, sie ist nicht so einfach wie so ein schöner Roman, den ich einfach mal so in 2-3 Abenden durchlesen kann. Ja, die ist schon auch kantig. Das liegt daran, dass die Bibel eben aus dem Leben entstanden ist. Es ist eine Ansammlung von Büchern und sie ist tatsächlich einzigartig in ihrer literarischen Form. Du findest Psalmen, du findest Prosatexte, du findest Gesetzestexte, du findest prophetische Bilder und apokalyptische Sprache. Also ich glaube, die Bibel ist ein Buch, wenn irgendwer ein Team von Menschen sich das ausdenken könnte, die würden es so nicht schreiben. Und wenn sie es vielleicht schreiben könnten, würden sie es wahrscheinlich auch so nicht machen. Die ist nämlich in einem Zeitraum von 1500 Jahren entstanden. Das muss man sich mal vorstellen. 1500 Jahre lang wurden diese Bücher angesammelt. Und es haben über 40 verschiedene Autoren dran geschrieben. 40 verschiedene, ja, also Könige haben da geschrieben, Landwirte, Fischer, Philosophen, Soldaten, Propheten und die Geschichte selber umfasst mehr als 1500 Jahre und sie wurde geschrieben, dieses Buch, in der Wüste, manche Teile, im Gefängnis, in einem Palast, auf einem Berg, im Gefängnis, auf einer Insel und sie wurde geschrieben während Zeiten des Friedens, des Wohlstands und auch während Zeiten von Krieg. Also dieses Buch umfasst alle Zeiten, die ein Mensch durchleben kann, und da wurde es geschrieben. Und ich möchte heute eine kurze Orientierung geben, wie ich dieses Buch verstehen kann. Wenn du das Buch liest, dann kannst du es verstehen wie ein Theaterstück oder wie ein Bühnenstück in 4 Akten. Stell dir mal vor, es ist ein Bühnenstück in 4 Akten. Der erste Akt spricht von der Entstehung der Welt. Wie alles entstanden ist, wie das Leben und die Schönheit selbst von Gott kommt, wie Gott der Ursprung ist von all diesem Leben und wie Gott den Menschen geschaffen hat zu seinem Ebenbild, um auch in einer Beziehung mit dem Menschen zu leben. Eben, was ist die Aufgabe von Menschen, wozu ist er geschaffen, darum geht es in diesem ersten Akt. Und dieser erste Akt zeigt auch, dass die Beziehung zwischen Mensch und Gott irgendwo nicht mehr klappt, dass sie zerbrochen ist. Der erste Akt zeigt, wie die Welt sein sollte, wie sie gedacht war und wie sie nicht mehr ist. Das ist der erste Akt von diesem Theaterstück, von diesem Bühnenstück. Und der zweite Akt beschreibt die Geschichte von einem Volk. Alles beginnt mit Abraham. Gott beginnt mit Abraham einen Neuanfang und bildet ein Volk. Und dieses Volk, das Volk Israel, soll Gott zeigen, wie er ist für alle Völker. Und es erzählt die Geschichte, wie dieses Volk Israel es aber immer wieder nicht schafft, so zu leben, wie sie es versprochen haben, wie sie in diesem Bund eigentlich miteinander abgemacht haben. Und dieses Volk ist dann unterwegs, und das sind die ganz großen Geschichtenerzählungen, wie die Exodus-Erzählung, die Erzählung der Befreiung, der Auszug aus Ägypten. Dort findest du die Lieder, die dieses Volk Gott singen, die Psalmen in allen Lebenslagen. Da findest du Weisheit von Salomo. Da findest du die Antwort auf die Frage, warum lebe ich? Wieso gibt es Leid im Buch Hiob? Und dieser zweite Akt zeigt, wie Gott nicht aufgibt, seinen Plan mit den Menschen und durch den Menschen zu vollenden. Und trotz allem Versagen von diesem Volk wächst in diesem zweiten Akt eine Hoffnung, dass eines Tages einer kommen wird, der wird es wieder schaffen, der Messias selbst. Und dann kommt der dritte Akt. Der dritte Akt von diesem Bühnenstück beginnt mit dem Neuen Testament. Er erzählt, wie Gott selbst zur Welt kommt in Jesus. Viele Mal hat Gott Propheten geschickt, aber jetzt kommt er tatsächlich zu uns in seinem Sohn und wie Jesus geheiltes Menschsein vorlebt und wie er sein Leben gibt, sein alles, was er hat, an einem Kreuz stirbt und aufersteht, wie er Vergebung gibt, wie er Recht spricht. Und in Jesus lernen wir dann Gott kennen wie nie zuvor. Wir sehen, wie ein Leben aussieht, wenn der Himmel, wo Gott alles ausfüllt und die Erde sich berühren. Das zeigt die Bibel in Jesus. Und dann werden wir inspiriert von dieser hoffnungsvollen Bewegung der ersten Christen, die sich auf den Weg gemacht haben, diese erste Gemeinde. Das ist der dritte Akt. Und der dritte Akt zeigt uns, obwohl es 40 verschiedene Autoren sind in diesem Buch, über die sich teilweise ja nicht gekannt haben, wie trotzdem ein Autor dahinter steckt, Gott selbst, und diese Geschichte schreibt und sie findet ihren Höhepunkt in Jesus. Und dann kommt der vierte Akt. Und der vierte Akt steht nicht in der Bibel, in diesem Bühnenstück. Aber die Bibel ist so geschrieben, dass der vierte Akt, der findet heute statt. Du und ich, wir sind Teil dieser Geschichte. Die Bibel ist so geschrieben, dass die Menschen vor uns und nach uns und wir heute diesen vierten Akt selbst spielen. Die Bibel ist so geschrieben, dass wir Teil davon sind. Wir leben nicht im Römischen Reich vor 2000 Jahren. Wir leben auch nicht wie ein Nomadenvolk vor 4000 Jahren in der Wüste. Wir leben heute im Breisgau. In Westeuropa im Jahr 2020. Aber Gott zu kennen, diesen Autor, seine Stimme zu hören und ihn zu leben, ist der vierte Akt. Dort finden wir Weisheit, Orientierung, Inspiration und können Charakter bekommen, der dem immer mehr entspricht, wie Gott sich das vorgestellt hat. Der Schöpfer wurde selbst Teil seiner Story. Gott wurde Teil seiner geschaffenen Welt. Und das ist der unglaubliche Höhepunkt. Jetzt geht es darum, dass wir diesen Autor kennen, diesen Jesus kennen und von ihm unser Leben wirklich prägen lassen, gute Entscheidungen treffen. So ist die Bibel geschrieben. Und du findest konkret Orientierung, wenn du sagst, ich möchte mein Leben von diesem Jesus, von diesem Autor prägen lassen heute. Darum geht es im vierten Akt. Und jetzt der zweite Gedanke, wie hat denn Jesus, der ja Teil dieses dritten Aktes war, wie hat denn er sich Teil der Story gesehen und wie hat er dieses klare Wasser in seinem Leben gelebt? Was können wir von ihm lernen? Jesus und die Bibel. Jesus sieht ja sein ganzes Leben als Teil von dieser großen Geschichte. Immer. Sein Auftrag richtet sich nach diesen ganzen Prophezeiungen im Alten Testament. Jesus kennt die Schrift. Ja. Er ist ja kein Christ in dem Sinne. Jesus ist Jude, durch und durch. Und er kannte die Schriften und er legt mal das Buch Daniel aus. Seine ersten Worte in der Predigt sind die Worte von dem Prophetenbuch Jesaja. Und er wusste, dass alles mit ihm beginnt, worauf alle warteten. Und nach seiner Auferstehung ist es ganz spannend. Er ist unterwegs mit einigen seiner Jünger und die erkennen ihn nicht. Und dann fängt er an, mit denen zu reden. Und dann steht da in Lukas 24, da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht all das erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch. Also das ganze Alte Testament, und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Also Jesus kennt diese beiden ersten Akte und er legt die Bibel aus und zeigt ihnen, wie alles auf ihn hinweist und wie er Teil dieser Geschichte ist. Und wenn die Leute ihn immer wieder Dinge fragen, dann sagt er immer, ja, kennt ihr denn nicht die Schrift und die Kraft Gottes? Jesus kannte die Schrift. In Matthäus 22 steht es, Jesus gab ihnen dann zur Antwort, ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Also wenn wir Jesus anschauen, müssen wir sagen, die Worte der Bibel hat er gekannt und sie haben ihm die Kraft gegeben, seinen Auftrag zu leben. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen aus dem Leben von Jesus, wo das deutlich wird. Jesus ist unterwegs und er geht dann 40 Tage in die Wüste, um zu fasten. 40 Tage lang fasten ist schon lang, ne? Könnt ihr euch vorstellen, sein Körper war nicht gerade der Stärkste in dem Moment. Und als er 40 Tage in der Wüste ist, kommt der Teufel und versucht ihn. Und Jesus spürt diese Versuchung. Übrigens, wenn du in einer Versuchung gerade drin steckst, Jesus weiß, wie sich das anfühlt. Wirklich. Herr, soll ich jetzt diese Entscheidung treffen? Ich weiß, was richtig ist, aber es zerrt an ihm. Wie es auch manchmal an uns zerrt. Und dann kommt der Teufel und versucht ihn und sagt, Jesus, geh doch den anderen Weg, nimm die Abkürzung. Warum willst du diesen schweren Weg gehen? Komm, ich gebe dir alles, was du willst. Und Jesus hat die Versuchung, seinem Bauch zu folgen, seinen Gefühlen in dem Moment zu folgen. Und er spürt, wie es an ihm zerrt. Und dann macht er was Interessantes, was ihm Kraft gibt, dem zu widerstehen und den richtigen Weg zu gehen. Er nimmt ein Wort aus der Bibel und spricht es aus. Es gibt ihm Kraft. In Matthäus 4, Vers 7 in dieser Versuchungsgeschichte steht, es steht geschrieben, sagt dann Jesus zum Teufel, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das steht geschrieben. Und in dieser Situation, als er versucht wird, kurz vorher sagt er auch noch ein anderes Wort, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und nachdem Jesus diese Worte gesagt hat, verschwindet der Teufel und die Engel kommen und kümmern sich um ihn. Also Jesus weiß, welche Kraft diese Worte haben und er kennt sie. Und Jesus sagt, diese Worte füllen ihn. Wir brauchen ja auch für unsere Seele irgendeine Nahrung, nicht nur für unseren Körper. Es muss uns irgendwie füllen. Und Jesus sagt, diese Worte von Gott, die füllen meine Seele. David singt mal in einem ganzen Psalm darüber so ähnlich und dann sagt er in einem Vers, dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe, es ist ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort, Gott, ist wie Licht auf meinem Weg. Wir sind irgendwo unterwegs in unserem Leben, wir müssen eine Entscheidung treffen, ja, wohin soll ich denn jetzt gehen? Und David sagst du, wenn du Licht brauchst, es gibt ein Licht von Gott durch sein Wort für deinen Weg. Und das freut ihn, er singt darüber. Also es ist so, wenn jetzt Gottes Wort in unser Leben kommen, so war es bei Jesus. Er nimmt diese klaren Worte, ja, es kommt so in sein Leben rein. Und ich glaube, das kann bei uns genauso passieren. Ich fülle das mal hier auf. Und es ist klar, wenn jetzt klares Wasser hier reinfließt, dann wird das trübe Wasser nicht mehr ganz so trüb sein mit der Zeit, ne? Ja, wahrscheinlich immer noch ein bisschen gefärbt, aber das trübe Wasser kommt in unser Leben rein. Und bei Jesus war das so. Ich meine, Jesus hat es dann zusammengebracht, dass das, was er erfahren hat, wirklich auch zu leben wie keiner vor ihm. Und das ist das Zweite so Interessante. Jesus nimmt die Worte von Gott, es kommt in sein Leben rein und dann fließt es aber auch wieder aus ihm heraus. Ja, es fließt aus ihm heraus zu anderen hin. Und ich glaube, das ist genauso wichtig, dass das Wasser wieder aus uns herausfließt. Denn wenn immer mehr Wasser hier reinkommt in mein Gefäß und irgendwann mal ist es voll, das Wasser, ja? Und dann kann nichts mehr nachfließen, weil es voll ist. Und was passiert, wenn ein Gefäß voller Wasser ist, aber es fließt nie was raus und es kann nichts mehr reinfließen? Mit der Zeit fängt es an zu stinken. Das ist wie bei einem See. Wenn im See frisches Wasser immer wieder dazu fließt, aber es fließt kein Wasser raus, dann kippt irgendwann das Wasser. Und Jesus zeigt uns, es ist so wichtig, dass wir die Worte von Gott aufnehmen in unserem Leben, ja, aber dass wir es dann auch auf die Straße bringen, sag ich mal. Dass es wirklich konkret wird. Wenn du schon ganz lange Christ bist und vielleicht sagst, ja, die Bibel, die kenne ich ja schon in- und auswendig und du wirst immer gefüllt mit den Worten von Gott, aber es verändert sich nichts, du bringst es nicht auf die Straße sozusagen, es fließt kein Wasser raus, dann ist die Gefahr da, dass du mit der Zeit immun wirst. Ja, es kann sein, es wird dann wie so ein Erreger, da hilft keine Medizin mehr, Das ist dann so ähnlich wie bei dieser einen Geschichte, die ich gelesen habe von dem Vater. Da kommt ein Vater zu seinem Sohn und der Sohn ist 14 Jahre alt und er sagt, Vater, mein Leben ist gerade so ein Durcheinander, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kriege die Schule nicht mehr hin, meine Beziehungen klappen nicht, ich bin sowieso so, ich weiß nicht, alles ist ein Durcheinander. Und der Vater geht dann in das Zimmer von seinem Sohn, der war schon ein paar Monate nicht mehr drin und dann sitzt er da mit deinem Sohn und sagt, hey, das kann eigentlich gar nicht sein, du bist begabt, du bist intelligent, du musst es eigentlich hinkriegen, ich kann dir irgendwie helfen. Und dann schaut er sich so um in dem Zimmer von dem Sohn und sagt, dein Zimmer, Sohn, das ist eine einzelne Katastrophe. Also wir können den ganzen Tag das Fenster offen lassen, hier wird es trotzdem stinken. Du hast seit 3 Monaten nicht aufgeräumt, dein Schreibtisch ist ein einziges Chaos, ja. Wie sollst du für die Schule irgendwo was lernen? Das ist ja alles ein Durcheinander hier. Komm, lass uns doch einfach mal anfangen, wir räumen mal in deinem Zimmer auf. Und dann gehen wir gemeinsam Schritt für Schritt, vielleicht hilft es ja, ja. Auch dein Schreibtisch. Und sagt, Vater, das ist eine gute Idee, das machen wir. Ich fange morgen an. Und nach 3 Tagen kommt der Vater dann zum Sohn und sagt, Sohn, du wolltest doch anfangen, hier sieht es immer noch so aus. Ja, ja, Papa, ich bin schon dabei, ja, ich fange gleich an. Und nach einer Woche kommt der Vater, Sohn, so geht's nicht. Dein Zimmer sieht immer, so kann es nicht weitergehen, du hast doch gesagt. Und dann sagt der Sohn, ja, Vater, weißt du, ich bin jetzt schon ganz lange dran. Ich habe jetzt wirklich die letzten Tage intensiv studiert, was Aufräumen bedeutet, ja. Also da gibt es eine tolle Philosophiegeschichte. Ich habe im Hebräischen und Griechischen nachgeschlagen und es gibt ein hammercooles YouTube-Video, was über Aufklären spricht. Richtig cool gemacht. Und der Vater sagt, Sohn, ich glaube, du weißt schon, was Aufräumen bedeutet. Jetzt geht es aber darum, dass du es auch tust. Und das ist diese Idee, dass es da, wo du was erkennst von diesem frischen Wasser, dass du sagst, ich will es jetzt auch tun. Und dann erfährst du, wie es dein Leben auch positiv prägt. Und darüber möchte ich jetzt noch reden mit uns. Wie kann denn die Bibel und wie können die Worte heute mein Leben prägen? Wie kann das klappen? Und es gibt eine Stelle, die, wie ich finde, sehr komprimiert beschreibt, was die Bibel für Wirkungen hat in unserem Leben. Und es ist eine Stelle, die der Paulus mal schreibt an seinen Mitarbeiter, den Timotheus. Der Timotheus war ein junger Mann, der hatte auch in wirren Zeiten gelebt. Der wusste eben manchmal nicht, was er machen soll und hat viel Verantwortung gehabt. Und der fragt sich immer wieder, welche Entscheidung soll ich jetzt treffen? Und Paulus sagt zu ihm dann Folgendes in seinem 2. Brief an seinen Menti Timotheus in Kapitel 3, Vers 16. Er sagt, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, sie bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Also die Bibel ist ja ein Buch, wie ich gesagt habe, was von Menschen geschrieben wurde, von ungefähr 40 Autoren. Aber sie ist auch von Gott geschrieben. Es sind sozusagen Gottes Worte in Menschenworte. Paulus schreibt, dass die ganze Schrift von Gott gehaucht ist. In dieser Schrift findest du sozusagen den Atem Gottes. Wenn du sie liest, kannst du Gottes Stimme hören. In ihr ist die Kraft, dass du den 4. Akt auf die Bühne bringst. Weil in ihr steckt Gottes Wort. Und Paulus nennt jetzt hier 4 konkrete Wirkungen. Er sagt, sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, sie bringt auf den richtigen Weg und sie erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und einer hat es mal in so einem Akronym schön dargestellt, das nehme ich jetzt mal, damit man es sich besser merken kann. Sie schafft Belehrung, Reue, Orientierung und Transformation. Die Bibel ist wie Brot. Okay? Also, wenn du zum Bäcker gehst und kriegst so ein richtig frisch gebackenes, leckeres Brot, so ist die Bibel. Könnt ihr es sehen? B-R-O-T. Das Erste ist, sie wirkt Belehrung. Ich meine, wer will denn schon belehrt werden? Du kannst auch sagen, sie lehrt dich. Vielleicht gefällt es dir besser, aber es fängt halt nicht mit B an. Sie bewirkt Belehrung. Das heißt, sie zeigt dir eine Wahrheit, die von Gott kommt. Ich weiß, dass über Jahrhunderte schon diskutiert wurde, was die Bibel für ein Buch ist. Ja, es gibt auch Leute, die gesagt haben, hey, du kannst es in die Tonne kippen. Es gibt Leute, die gesagt haben, ja, du musst erstmal alles entkernen, jahrelang, und dann kannst du vielleicht mal rausfinden, was überhaupt von Gott drinsteht. Und es gibt das andere Extrem vielleicht, wo manche sich dann auch abschrecken, die sagen, naja, wenn du Christ bist, dann musst du sofort alle Worte glauben, du darfst gar keine Zweifel haben. Und dann bist du vielleicht so ein naturwissenschaftlich denkender Typ, ja, und dann liest du diesen Satz in der Bibel, dass einmal an einem Tag die Sonne stillgestanden hat. Und du denkst, das kann ja nicht sein. Mal ganz ehrlich, die Sonne, wenn die stillsteht, weißt du, was das bedeutet? Und dann kommt jemand zu dir und sagt, ja gut, entweder du glaubst oder du glaubst nicht. Ich weiß jetzt nicht, wo du gerade stehst in Bezug auf die Bibel. Und darüber könnten wir jetzt noch viel reden, aber ich möchte dir einfach mal Mut machen. Lass dich doch mal persönlich drauf ein. Lass dich doch mal persönlich drauf ein, dass Gott zu dir reden darf und dich lehren darf, wo du gerade bist, durch die Bibel. Und die zentralen Aussagen der Bibel, die sind nicht unter 54 Schichten versteckt und du musst erst mal 23 Jahre studieren, um überhaupt dahin zu kommen. Du kannst dich da, wo du bist, drauf einlassen. Gott will zu dir reden. Und es geht letztlich darum, dass wir beim Bibellesen auf Gott hören. Das Gebet ist so entscheidend. Darüber geht es dann mehr nächsten Sonntag. Und ich weiß, die Bibel ist komplex, sie ist scharf und kantig. Und da gibt es Dinge, die dich vielleicht ärgern. Aber ich möchte dir Mut machen, dass du mit dieser Haltung kommst. Und wenn du schon lange Christ bist und schon lange die Bibel kennst, dann sag doch nicht, ach komm, das kenne ich schon alles. Das glaube ich dir nicht. Gottes Reden können wir zwar kennen, ja, aber wir können Gottes Reden durch die Bibel ja nie sagen, jetzt weiß ich alles, jetzt habe ich die Betriebsanleitung auswendig gelernt, jetzt kann ich es zur Seite legen, weil ich kenne es ja schon. Die Bibel ist eher wie ein klassisches Stück von Johann Sebastian Bach, wo ein bekannter Dirigent mal gesagt hat, ich bin mein ganzes Leben lang dran an diesem Stück von Johann Sebastian Bach und ich werde es nie ganz entdecken können. Es fasziniert mich immer wieder neu, weil dieses Stück so viel größer und schöner ist als das, was ich greifen kann. Ich kann dieses Stück nicht verfügbar machen, in dem Sinne, ah, jetzt weiß ich, wie es geht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Haltung bewahren. Ich kann von diesem Stück lernen und ich will, dass Gott zu mir redet. Wenn wir diese Haltung nicht mehr haben, dann wird es schwierig. Die Bibel zeigt dir die wichtigen Dinge, die Schönheit von Jesus. Sie zeigt dir, wozu du da bist. Sie lehrt dich, liest die Worte, entdeckt sie. Die Psalmen sagen mal, fang doch mal an, die zu kauen, wie so ein Kaugummi. Ja, schmeck sie. Ja, riech sie, fühl sie. Gott, ich will dich hören, du darfst mich lernen. Und dann geh die ersten Schritte. Wenn wir zurück zu diesem Beispiel gehen, ganz am Anfang von der Ehe mit der Diskussion. Ich weiß nicht, ob du so in einer Situation drin bist, aber vielleicht bist du ja gerade in einer Diskussion, Streitsituation drin. Und du fragst dich, oh, welche Entscheidung soll ich jetzt treffen? Und dann liest du die Bibel oder vielleicht Verse, die über Beziehungen sprechen. Und dann gibt es diesen einen Vers, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und du betest zu Gott und sagst, Gott, was soll ich jetzt tun? Und dann denkst du über diesen Satz nach, nehmt einander an, wie hat denn Jesus mich angenommen, so wie ich bin? Dann sagst du, okay, Gott, willst du mich hier lehren, dass ich meinen Partner annehme, nicht erst, wenn er so ist, wie ich will, sondern so, wie er ist? Gott, lehrst du mich, dass ich vielleicht ihn fühlen kann, wie er fühlt, wie er eben ist. Er ist ja anders wie ich. Und dann merkst du, wie Gott durch die Bibel dich hier lehrt, dir frisches Wasser gibt und du sagst, ja, ich will das annehmen und ich will jetzt auch dieses Wasser ein Stück weit, ja, ich will, dass es wieder rausfließt. Und dann gibt dir die Bibel Belehrung. Das zweite, Reue. Die Bibel deckt Schuld auf. Reue, ich weiß nicht, das ist vielleicht jetzt nicht so ein Wort, was im Alltag immer vorkommt. Und Reue ist eigentlich unangenehm. Ja, du bist beim Wandern auf dem Weg und du merkst, Mist, ich bin die ganze Zeit den falschen Weg gelaufen und du bereust es und sagst, ich muss jetzt wieder umkehren. Das ist unangenehm. Aber noch dümmer wäre es ja, wenn du den Weg immer weiter gehst. Deswegen ist Reue auch was Gutes, weil du merkst, hey, jetzt weiß ich den richtigen Weg und ich kehre um. Die Bibel schenkt dir Reue. Weißt du, die Bibel, die hält uns den Spiegel vor. Die erzählt die Geschichten von den großen Glaubenshelden, aber sie ist immer ganz ehrlich und zeigt auch die großen Fehler. Und du kannst dann die Bibel lesen und du siehst die Streitigkeiten von den Jüngern und du guckst in den Spiegel und denkst, hey, die Jünger wollten immer alle an der ersten Stelle sein. Und wenn ich mein Leben anschaue, mal ganz ehrlich, ich will auch immer oft an erster Stelle sein. Sie zeigt, sie ist wie ein Spiegel. Und du erkennst dich, wie du bist. Und dann ist es wichtig, wenn du in den Spiegel schaust, dass du dann nicht sagst, ah ja, okay, gut, aber ich lebe weiter. Nee. Ich erkenne, wie ich bin im Spiegel und ich möchte, dass Gott jetzt was verändert. Nochmal zurück zu dieser Situation mit dem Streit. Und du erkennst dann in deiner Diskussion, in deinem Streit, dass du Fehler gemacht hast, dass du den anderen schlecht behandelt hast, dass du Worte gesagt hast, die verletzt sind. Und die Bibel zeigt dir das. Gott redet zu dir und du bereust es. Und dann ist es wichtig, dass du sagst, Gott, ich habe diese Worte gesagt. Ich habe diesen Fehler. Aber dann kommt immer gleich, ja, aber der andere, der hat das und. Nee. Es tut mir leid. Ich habe es falsch gemacht. Gott. Vor. Und ich möchte das jetzt einfach mal beim Namen nennen. Das ist Reue. Und dann gibt die Bibel dir Orientierung. Sie bringt dich auf den richtigen Weg. Das Leben ist komplex. Es ist nicht immer so einfach. Ja? Die Bibel ist auch kein Orakel wie das Orakel von Delphi, das dir die Zukunft einmal im Jahr voraussagt, sondern sie ist eine Orientierung. Ich bin öfters mal auf Mallorca gewesen mit einer Wandergruppe und da gab es eine Wanderführerin, die hat uns immer den Weg vorausgeplant und die ist dann mit uns den Weg gegangen und hat immer wieder an entscheidenden Stellen gesagt, ihr müsst hier lang laufen oder da lang oder sie hat gesagt, schau mal, hier ist ganz viel Geröll, hier dürft ihr nicht lang gehen oder wir hatten mal eine Pause, ja, hier könnt ihr vom Fels runterspringen, das Wasser ist tief genug. Also sie war so eine Orientierung und hat uns immer wieder gesagt, was wir tun können. Sie hat aber nicht den ganzen Weg verraten. Und die Bibel ist auch so eine Orientierung. Sie sagt dir, schau mal, hier ja und hier nein. In deinem Beziehungskonflikt, in dem du vielleicht gerade bist, dann merkst du, okay, ich habe das gelernt, ich bin reu, jetzt gibt sie mir Orientierung. Sie sagt mir, ich soll auf meinen Partner zugehen und ihn um Vergebung bitten für das, was ich falsch gemacht habe. Ich lese das Vaterunser und da steht, ich soll ihm vergeben und ich soll zu ihm kommen und auch um Vergebung bitten. Und dann machst du das. Hey, es tut mir leid. Ich habe das falsch gemacht, vergibst du mir. Das wird was verändern. Und das nächste dann, das letzte noch, Transformation. Sie erzieht dich nach Gottes Willen. Das heißt, sie will nicht nur, dass du Orientierung bekommst wie ein Wanderführer, sondern dass du selbst zu einem Wanderführer wirst. Die Bibel beschreibt immer das Bild von einem Kind zu einem Erwachsenen. Wenn du mit der Bibel unterwegs bist, dann wird Gott Stück für Stück dir Dinge zeigen. Ja, zum Beispiel, wie gehst du mit Beziehungsstress um? Ich meine, es bleibt immer ein Thema, aber da hast du schon was gelernt und du kannst jemanden sein, der dann andere lehrt. Weil du es schon gelernt hast. Du bist ein Wanderführer. Gott will dich so reif machen, dass du nicht abhängig bleibst, ja, von anderen, von Leitern oder Pastoren, sondern dass du selber jemanden bist, der wie der andere führen kann. Transformation. Veränderung. Also nimm dieses Brot. Was ist gerade dein Thema? Wo bist du gerade dran zu entscheiden? Ich möchte Mut machen, mach's doch mal die Woche. Ich habe so einen Zettel vorbereitet, der liegt da am Ausgang, mit diesem Akronym und ein paar Fragen, Brot. Und das kannst du jetzt mitnehmen. Und dann nimmst du doch mal die Woche mit und sag, hey, ich will zu diesem Thema eine Geschichte lesen, eine Bibel oder ein paar Texte. Das kann man im Internet, da gibt es Konkordanzen, Bible-Server oder sogar Google, ja, kann man das machen. Oder sogar ganz altmodisch auf Papier. Und dann komm zu Gott, sag, Gott, ich will jemanden sein, der von dir gelehrt werden darf. Ich möchte Reue, ich möchte Orientierung haben und ich möchte verändert werden. Und dann nimm das doch mal mit die Woche im Gebet und lies die Bibel und sei mal gespannt, wo er dir frisches Wasser schenkt. Ich weiß, manchmal fühlen wir es mehr, manchmal weniger, aber ich möchte Mut machen. Lies die Bibel, schau, was da für dich passt. Es gibt gute Möglichkeiten. Und er wird dich führen. Amen.